Zur Selbstorganisation und Partizipation von Migrantinnen ist der Titel der heutigen Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung des Sommersemesters von Universität und Fachhochschule Erfurt. Als Referentin wird heute sprechen Frau Prof. Dr. Imen Atiya. Imen Atiya studierte Diplom-Sozialpädagogik an der Universität in Lüneburg und wurde in Bildungs- und Sozialwissenschaften an der Universität Oldenburg promoviert. Seit 2009 ist sie Professorin für Diversity Studies mit den Schwerpunkten Rassismus und Migration an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Ich sprach mit Frau Atiya zum Thema.
Guten Tag.
Frau Atiya, wenn ich an Organisationsstrukturen von Migrantinnen denke, dann denke ich meistens an so, naja, Kulturvereine, die sich so ein bisschen auch wieder die Heimat auch in ihr heutiges Land holen möchten und sich mehr oder weniger mit Tänzen, Kultur beschäftigen. Aber Sie behaupten ja auch, dass das wirklich politische Strukturen sind.
Ja, das ist tatsächlich häufig die eine Erstfuhren, aber auch kleineren Gruppierungen derselben Assoziationen, die man hat, die man verknüpft mit Nationalkultur, Organisation von Migrantinnen. Und die andere, etwas gehässigere, ist die Parallelgesellschaften überall wittert. Das sind beides Blickwinkel, die weder die Gesamtheit von Selbstorganisationen umfassen, noch das Wesentliche darstellen. Es gibt ganz, ganz Unterschiede vom Beginn an der Arbeitsmigration, aber auch schon vor der Arbeitsmigration der 60er Jahre, eine sehr vielfältige Landschaft an Organisationen, an kleinen Vereinen, an informellen Gruppierungen, an Zusammenschlüssen von MigrantInnen, entweder unter sich oder auch mit ansässiger Bevölkerung, die ganz, ganz unterschiedliche Themen fokussieren, meistens in einer großen Vielfalt. Also es gibt nur ganz wenige Gruppen, die nur ein Ziel haben. Meistens widmen sie sich viele unterschiedliche Ziele. Das, was Sie eben so als folkloristische Kultur, will ich mal sagen, angesprochen haben, ist teilweise tatsächlich auch ein Teil dessen, ist aber in den ganz seltenen Fällen der ausschließliche Teil. Und auch das ist weniger so etwas wie die Pflege einer Heimatkultur, sondern muss verortet werden auch in den gesellschaftlichen Kontexten von Migration, wie wir sie in der Bundesrepublik haben und in der DDR auch hatten übrigens.
Das heißt, vom Prinzip her könnte ich solche Strukturen oder solche Organisationen, wenn sie jetzt zum Beispiel in Erfurt stattfinden, nicht vergleichen mit zum Beispiel der gleichen Struktur in Marseille?
Nein. Die Selbstorganisationen von Migrantenorganisationen hängen ganz überwiegend damit zusammen, welche politischen Strukturen im Zusammenhang mit Migration, Einwanderung, Minderheitengesetzgebungen in den jeweiligen Ländern herrschen. Dass wir in Deutschland in Selbstorganisationen tatsächlich so etwas wie eine Heimatpflege, wie Sie es genannt haben, vorfinden, hängt damit zusammen, dass die Bundesrepublik ganz lange keine Einwanderungsgesetzgebung hatte, sich nicht als Einwanderungsland verstand und von daher der Blickwinkel von Migranten und Migrantinnen immer offen halten musste, eventuell abgeschoben zu werden, eventuell wieder gehen zu müssen und deswegen das Heimatland immer interessant bleiben musste als Option. In Ländern, in denen die Einwanderung sehr viel stärker oder sehr viel früher auch schon gesetzlich geregelt war, haben gleiche Einwanderergruppen, also etwa in den Niederlanden oder in Frankreich, ganz andere Themen, weil sie als Bürgerinnen von Anfang an oder relativ früh anerkannt waren. Das heißt, das, womit sich die Gruppen beschäftigen, hängt im Wesentlichen sehr viel enger mit dem Ort zusammen, in dem sie sich selbst organisieren, als mit dem Ort, aus dem sie mal oder ihre Vorfahren ausgewandert waren. Es gibt teilweise noch den Blick zurück, sozusagen, zum Beispiel im Zusammenhang auch mit politischen Entwicklungen, wie aktuell die Demonstrationen, sozialen Bewegungen in der Türkei zum Beispiel, die interessieren natürlich sehr in türkischen Migrantenkontexten, aber das ist nie das vorrangige, schon gar nicht das alleinige Ziel oder Inhalt oder Thema von Migrantenorganisationen gewesen. Und insofern werden Sie in Berlin ganz andere Aktivitäten vorfinden als jetzt in Marseille zum Beispiel oder in Amsterdam oder sonst wo. Die Gelegenheitsstrukturen im Aufnahmenland sind der Rahmen, in dem Selbstorganisation stattfindet. Und der ist eben unterschiedlich in Europa.
Wir haben ja jetzt hier nun zum Beispiel bei uns in Erfurt eine sehr starke kurdische Organisation in einem Kulturverein, die sich sehr stark politisch auch engagieren. Hier können wir aber nicht von nationalen Strukturen sprechen oder von Menschen, die aus einem anderen Land kommen und sich hier auch Kulturen oder Referenzsystemen widmen. Wie sieht das da wieder ein bisschen anders aus? Anders heißt, haben wir das ja hier auch mit Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die ja auch nicht alle aus demselben Staat kommen.
Nein, es ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt sich bestimmte Organisationen entwickelt haben, was ihr Ziel ist, was gerade gesellschaftlich diskutiert wird. Am Anfang, als die Arbeitsmigration in die Bundesrepublik kam, in die DDR kamen ja keine Kurden, oder nicht als Kurden jedenfalls, aber auch in die BRD. In der BRD wurden Kurden und Kurdinnen als Türken gezählt, weil sowohl in der Türkei als auch hier, das war eine zwischenstaatliche Übereinkunft, es keine Kurden gab. Und die ersten Vereine haben sich tatsächlich eher als Arbeitervereine, es waren ja Gastarbeiter, als Arbeitervereine konstituiert. Und erst im Laufe der Zeit hat sich so etwas wie ein kurdisches Bewusstsein in der Öffentlichkeit entwickelt. Unterhalb der Öffentlichkeit hat es das immer schon gegeben, auch Zusammenschlüsse, Interesse und so weiter. Und diejenigen, die sich als Kurden verstehen oder als Kurden zusammenschließen, kommen eben nicht alle aus einem Land, sondern das ist ja ein Landstrich, der über sehr viele unterschiedliche Nationalstaaten greift, also Irak, Syrien ist da zumindest noch mit beteiligt, in dem sich aber teilweise auch andere als sich selbst Kurden nennende Personen organisieren, die sich aber eben für die Rechte von Kurden einsetzen. Von daher ist das in allererster Linie ein politischer Zusammenschluss, der ein bestimmtes Ziel hat, eben die Anerkennung überhaupt, es gibt uns, wir sind da. Vielleicht auch die Pflege von Sprache, was in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, deswegen, weil ja die Sprache verboten gewesen ist, es überhaupt verboten war, sich als Kurde zu benennen. Von daher kann das hier tatsächlich ein ja sehr emanzipatorischer Akt sein, sich überhaupt so zu benennen als kurdischer Verein. Das kann im Zusammenhang mit einer anderen Gruppe wieder eher etwas sehr Rückwärtsgewandtes bedeuten. Die andere Gruppe waren die GUS, die aus den GUS-Staaten eingewanderten, ne?
Ja.
Auch da muss man genau hinschauen, wer ist da in der Gruppe, als was benennen die sich? Sind das Kontingentflüchtlinge, sind das russische Juden, die sich jetzt eher als Russen oder eher als Juden oder als beides benennen und so weiter? Und was ist der offizielle Name über dieser Organisation, aber was macht sie auch intern? Es kann gut sein, dass bestimmte Aktionen, mit denen sie nach außen treten, diejenigen sind, die für uns von außen sichtbar sind, aber gar nicht unbedingt das wesentliche Ausmachen der Gruppe. Also dass da intern ganz andere Dinge auch von Bedeutung sind. Und häufig sind das ganz banale, alltägliche Dinge, die Hausaufgabenbetreuung bei Ämtergängen begleiten und so weiter, je nachdem, wie lange die jeweilige Gruppe sich schon hier befindet. So ganz banale Unterstützungsgeschichten, die sie in anderen Organisationen entweder nicht vorfinden oder die auf ihre spezifischen Bedürfnisse nicht eingehen, beziehungsweise wo sie auch weniger Kenntnisse erwarten. Jemand, der selber mal aus der Gegend gekommen ist, weiß sicher besser, wo ich hingehen muss, um das oder jenes zu bekommen. Also da sind die Wege kürzer. Aber das ist nicht das, was unbedingt nach außen erscheint. Also sie bekommen dann vielleicht nur mit, die machen da irgendein Fest oder machen irgendeinen Sprachkurs. Aber unterhalb dessen passiert ganz viel anderes, was eben ganz zentral wichtig ist und was Teil von Partizipation ausmacht und die Selbstorganisierung auch tatsächlich ausmacht.
Nun ist es ja so, dass zum Beispiel Moscheen ja nun auch nicht wie Synagogen oder die Kirche staatlich oder als Landesinstitution gelten, sondern auch wirklich nur als Organisation, vielleicht als Verein sind. Sind denn auf solche, ich sag mal so, in Erfurt haben wir zum Beispiel die jüdische Gemeinde, wo vorwiegend oder zu 99% wirklich Gussmigrantinnen drin sind, und wir haben eine Moschee mit vielen Nationen, aber sind das denn auch Organisationen, in dem Fall in Anführungsstrichen, bei denen dasselbe zu beobachten ist wie bei den anderen?
Jede Organisation müsste für sich gesondert nochmal angeschaut werden, aber die religiösen Gemeinden, Selbstorganisationen sozusagen, erfüllen tatsächlich in der Migration nochmal ganz andere Bedürfnisse, Interessen und so weiter, als in einem Land, das wo die jeweilige Religion Staatsreligion ist oder verbreitet und so weiter. Übrigens auch bei christlichen Kirchen in nichtchristlichen Ländern. Sodass da tatsächlich es nicht nur um so etwas geht wie einen spirituellen Austausch oder um bestimmte Rituale, sondern tatsächlich religiöse Gemeinschaften in der, wie gesagt, in der Migration, egal jetzt welche und wo, ganz viele andere Funktionen erfüllen können. Das kann anfangen bei Tischtennisspielen, über Hausaufgaben, über Vermittlung von Arbeitsstellen und so weiter. Und insofern sind sie tatsächlich auch Selbstorganisationen. Wie sie sich dann letztendlich organisieren, strukturell, wie sie sich nennen, ob sie ein Verein sind oder eine Moschee und so weiter, kann auch eine Bedeutung spielen, aber nicht unbedingt. Auch das hängt sehr davon ab, was sie beantragen oder wie sie erscheinen wollen und welche Möglichkeiten das jeweilige Land bietet. Also die Organisierung zum Beispiel als Verein ist etwas, was sehr spezifisch mit der deutschen Vereinslandschaft zusammenhängt, damit, dass man bestimmte Gelder steuerlich absetzen kann, wenn man eine bestimmte Rechtsform hat und so weiter. Und sagt nicht unbedingt etwas über die Inhalte einer bestimmten Organisation aus. Aber sie wären auf jeden Fall auch als Selbstorganisation zu verstehen, sowohl die jüdische Gemeinde, die Sie da genannt haben, als auch islamische Gemeinden.
Kann man aber solche Religionsorganisationen oder Religionsgemeinschaften zumindest sprachlich als besonders integrativ ansehen, da ja, egal aus welchem Staat kommt, es muss ja eine Sprache gefunden werden und die ist ja zumindest in Erfurts Beispiel in der Moschee Deutsch.
Ja, also es gibt eine Debatte oder es gab eigentlich mal eine Debatte, ob Selbstorganisationen eher zur Segregation oder eher zur Integration, hieß es damals, beitragen. Und eigentlich weisen alle Studien darauf hin, dass sie eher zur Integration beitragen, weil diejenigen, die schon länger da sind, eher dabei helfen können, sich niederzulassen, wissen, wo man was findet, wie man was tut, dabei helfen, eine Wohnung zu finden, Arbeit zu finden und so weiter. Also von daher, diese Diskussion ist eigentlich in der Wissenschaft schon lange beendet. Wir sprechen von Integration, beziehungsweise eigentlich auch eher von Partizipation, also Teilhaben an der Gesellschaft, weil der Integrationsbegriff ja sehr problematisch geworden ist. Welche Rolle die Sprache da spielt, das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Organisationen, für die es ganz wichtig ist, die Sprache des Herkunftslandes oder die Sprache eines möglichen Auswanderungslandes zu pflegen. Also vor allen Dingen hier geborene Kinder, Enkelkinder und so weiter, ein Gefühl für die Muttersprache der Eltern, Großeltern und so weiter zu vermitteln oder ihnen auch einen Übungsraum dafür zu liefern. Aber die gemeinsame Sprache der Gemeindemitglieder ist gerade dann, wenn sie verschiedene Sprachgruppen umfasst und davon gibt es mehr und mehr, also nicht nur in religiösen Kontexten, sondern auch in anderen, dann ist die Verkehrssprache ganz häufig Deutsch, wobei man dann auch viele andere Sprachen in den Räumen hören kann. Also teilweise auch dann dritte Sprachen, also dass sich zwei verschiedene Sprachgruppen auf Englisch oder Spanisch unterhalten, was jeweils nicht die eigene Muttersprache ist.
Das klingt ja auf jeden Fall auch nach einer Riesenchance für die Kinder von Migrantinnen, denn die Mehrsprachigkeit kann ja gerade in der freien Wirtschaft auch ein großer Vorteil sein.
Ja, Mehrsprachigkeit ist auf jeden Fall ein Vorteil. Es ist auch ein Vorteil, beziehungsweise eine Möglichkeit, tatsächlich die Strukturen von Sprachen, von verschiedenen Sprachen kennenzulernen, ein Gehör dafür zu entwickeln. Also wenn nicht alle perfekt alle Sprachen sprechen, so ist doch die Hürde sehr viel geringer, sich in einer anderen Sprache zu bewegen und sie damit dann auch leichter zu lernen, wenn man sie eben etwa im Berufsleben oder im Urlaub oder in einem privaten Kontakt auch braucht. Also es ist eine sehr viel größere Nähe zu einem Switchen von einer Sprache in die anderen oder die Hürde ist auch niedriger, eine andere Sprache zu lernen oder zu sprechen.
Frau Thia, wie kann ich mir den heutigen Abend vorstellen? Werden Sie ein ewiges Input-Referat geben oder wird es auch sehr rasch zur Diskussion kommen?
Ich hoffe beides. Also ich werde schon erst einen Input geben, um eben eine bestimmte Grundlage auch, die von der ich nicht ausgehen kann, dass die Leute, die sich sonst nicht mit Fachliteratur beschäftigen, ich kann nicht davon ausgehen, dass die bekannt ist. Und dann hoffe ich, dass Fragen kommen, dass wir diskutieren, dass vielleicht auch die Zuhörenden untereinander sich mit Beispielen argumentierend aus dem Erfurter Raum, der mir ja nicht bekannt ist oder nicht so gut bekannt ist wie den Leuten, die hoffentlich kommen werden, dass es da auch zu Diskussionen kommt.
Dann wünsche ich Ihnen eine anregende Diskussion heute Abend. Und wenn Sie Erfurt noch gar nicht so kennen, vielleicht haben Sie ja mal die Gelegenheit, etwas länger hier zu bleiben. Es lohnt sich auch.
Okay. Vielen Dank.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.